Ich lese aus der Offenbarung 22 die letzten Verse. Und es ist bemerkenswert, was da steht. Denn in diesem Buch, zwischen den beiden Buchdeckeln, ist das ganze Leben drin. Da sind auch die Dinge drin, die ich lieber nicht gerne lese. Da sind auch Dinge drin, die ich gerne dort nicht in meiner Bibel hätte. Aber am Ende wird es einfach. Und wir hören. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer will, der nehme Wasser des Lebens umsonst. Und 20, es spricht der, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesu. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das Ende der Heiligen Schrift. Liebe Schwestern und Brüder, heute Morgen will ja uns die weihnachtliche Symbolik hier, der große Baum, ja, und der Stern hier oben, wollen uns auf Weihnachten einstimmen. Ich möchte uns aber noch ein bisschen im Advent halten. Denn die eigentliche Adventssymbolik, die haben wir jeden Sonntag hier, nämlich dort oben. Das ist eigentlich Adventssymbolik. Ein Symbol, da sind die 12 Repräsentanten, in der Offenbarung Älteste genannt. Da sind die Menschen um Gott herum und die Krone. Ein Symbol für das Reich Gottes aus der Offenbarung. Jeden Sonntag für uns. Und wenn ihr jetzt nun die Kreuze, die so im Halbrund angeordnet sind, wie Arme seht, die segnen, oder wie Arme, die empfangen, die offen sind, euch, uns zu empfangen, der kann das hier an der Wand sehen und der kann hier lesen in der Offenbarung, komm. Der Geist Gottes sagt, komm. Und seine Menschen antworten, komm. Jetzt und hier. Die Offenbarung ist ein Buch, das unsere Antwort will, das unser Echo will. Komm, komm Gott, komm. Das Ende der Menschheitsgeschichte wird hier in den Blick genommen und am Ende eine einfache Handlung, ein göttliches Ich empfange euch, ein göttliches Ich umfange euch und ein göttliches Ich fange euch auf. Am Ende eine Zwiesprache zwischen Gott und seinen Menschen. Komm, ganz innig, komm. Am Ende einer langen, und das muss man ja auch sagen und lesen, einer chaotischen Weltgeschichte. Und das Chaos wird in der Offenbarung durch viele Zeichenhandlungen und Symbole auf den Punkt gebracht. Ein Chaos ohnegleichen. Und plötzlich, da wird es einfach kommen, ja, ich komme. Am Ende einer erschöpften Menschheit. Einer Menschheit, die an sich selbst erschöpft ist und die erschöpft ist durch sich selbst. Die erschöpft ist am Ringen immer wieder um Kompromisse und Scheitern und Hintergehen von Kompromissen und politischen Entscheidungen. Und das Spiel mit der Macht, das Dämonische der Gewalt. Menschen sind erschöpft. Und was hilft hier am Ende der Offenbarung, die das Ende der Weltgeschichte mit in den Blick nimmt, ist eine tiefe Sehnsucht der Menschen. Eine tiefe Sehnsucht der Menschen, die nicht mehr zu verdrängen ist. Eine tiefe Sehnsucht der Menschen, nicht für sich und unter sich bleiben zu müssen. Wo einmal ein englischer Philosoph gesagt hat, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und dann hat er gemeint, deswegen braucht es einen Oberwolf, damit man die Wölfe beherrscht. Ja, wenn man von dem Blick eines Hobbes, hieß der Staatsphilosoph, schaut, dann möchte man nicht unter sich selber bleiben, ne? Da dann ist es gut, wenn einer kommt. Dann ist es gut, wenn diese Hoffnung in dieser Welt offen gehalten wird, mit diesem Ende der Offenbarung nicht für sich selbst und unter sich bleiben zu müssen, sondern zusammen mit ihrem Gott. So selbstverständlich und wohltuend, wie das am Uranfang der Bibel geschildert wird. Dieses tiefe Vertrauen zwischen Menschen und Gott. Wie wohltuend. Und jetzt wird daran wieder angeknüpft: Komm, Herr Jesu, du bist in unsere Welt eingegangen. Wir feiern das zu Weihnachten immer wieder. Du bist eingegangen und du willst uns nicht loswerden. Und wir? Am Ende antwortet die Menschheit und wir wollen dich auch nicht loswerden. Komm, komm. Es ist ein großes Ereignis, dass die Menschheit sich vor kurzem zu so etwas wie einer Weltklimakonferenz zusammengefunden hat. Es war ja auch 5 vor 12. 2 Grad Erwärmung möchte man vermeiden. 1 Grad hat man schon hinter sich. Ja? Wie wird das werden? Ob wir es schaffen? Eines mit der größten Ziele der Menschheit, wo sie sich zusammengefunden hat. Soweit ich weiß, zum ersten Mal in dieser Weltgeschichte. Und dann habe ich mir gedacht, was wäre das eigentlich für ein Ereignis, wenn sich Christen zu einer Weltklimakonferenz zusammenfinden könnten? Wenn die Menschheit das schafft, warum dann nicht die Christen zu einer ganz anderen Weltklimakonferenz, wo es nämlich um das Klima zwischen Menschen und Gott, zwischen Christen und Gott geht? Eine geistliche Weltklimakonferenz sozusagen, die nur ein Thema hat, dass die gesamte Christenheit der Welt betet unisono: Komm, wir wollen, dass du kommst. Kann man sich ja mal vorstellen, ne? Wenn die Offenbarung da schon so sieht, warum nicht? Und wenn wir da eine Weltklimakonferenz hatten, warum nicht eine Weltklimakonferenz der Christen, wo keine Konfession mehr die andere bedrängt, wo Unterschiede akzeptiert werden, aber nicht bekämpft. Unisono. Alle Christen dieser Welt, ob orthodox oder Baptisten und wo sie auch im Streit liegen, alle miteinander eine Sehnsucht und eine große Gebetskonferenz, die nur ein Thema hat: Komm Gott. Es ist soweit. Wir können nicht mehr. Wie auch immer. Ja, wir beten es ja auch immer wieder, ohne dass wir uns der Tragweite immer wieder bewusst sind. Das geht auch nicht, aber im Vaterunser beten wir ja. Jedes Mal: Dein Reich komme. Also eine kleine Sekunde, ne? Zehntelsekunde. Aber eine Weltklimakonferenz mit: Komm. Wir wollen, dass du kommst. Wir ersehnen uns nichts mehr anderes. Unsere Programme sind erschöpft. Und dass wir das dann nicht gegen unsere nichtchristliche Welt rufen und erbitten, sondern mit ihnen. Mit und für die erschöpften, geschundenen Menschen dieser Welt. Komm. Komm. Weil wir selbst in den dunkelsten Zeiten immer wieder deinen Ruf, Gott, gehört haben. Und wir haben ihn gehört und feiern ihn immer wieder zu Weihnachten. Dein Ruf, komm, ist Mensch geworden, wie Johannes sagt, Fleisch geworden. Sein Wort wurde Fleisch. Zu Weihnachten, ich komme, ich bin da, ich empfange euch. Ich will, dass ihr kommt. Und darum dieses Gebet: Komm. Mir ist die Tage wieder dieses Kunstwerk in die Hände gefallen, das ich hier auch im Sonntagsblatt abgedruckt habe. Dieses Kunstwerk, das ist eigentlich ein Raum, der heißt Gefallenes Laub, eines jüdischen Künstlers im Jüdischen Museum Berlin. Und dieses Kunstwerk nimmt eben diese lange Geschichte des Judentums auf. Da geht ihr in einen großen leeren Raum, Beton. Und unten liegen 10.000 Gesichter mit diesen offenen Mündern, wie ihr das hier seht. Runde Eisenplatten geschnitten. Und sie bedecken den Boden. Manche Besucher scheuen sich, darüber zu gehen. Andere machen sich auf den Weg und es klirrt, hart, Eisen an Eisen, wenn Metall auf Metall schlägt. Und an den kalten Wänden hallt es zurück. Offene Münder, aufgerissene Münder, Symbol geworden für eine geschundene Menschheit. Und ich habe mir vorgestellt, einige dieser Münder sind offen, weil sie leise aber bestimmt und beharrlich singen. Ich habe mir vorgestellt, einige davon sind eben nicht offene Münder, die schreien, sondern die singen. Und die singen ganz leise, komm. Es klirrt immer noch in diesem Raum, wenn die Menschen über diese Eisenplatten gehen. Aber da ist die einfache Melodie, komm. Die einfachste, ja, das einfachste und innigste Adventslied, das ich mir vorstellen kann, komm. Und je nachdem, wie du siehst und hörst, du siehst offene Münder des Schreis oder offen zum Singen. Du hörst das kalte Klack oder mittendrin hörst du dieses Adventslied, komm, Herr Jesu. Natürlich, da fällt einem auch dazu ein, dass der Edvard Munch um 1900 ja eine Bilderserie geschaffen hat mit dem Namen Der Schrei. Ich denke, die ist bekannt, ne? Da, wo das ist ein Bild, ne? Eine sehr bedrückende Stimmung und im Vordergrund eine Person, die voller Entsetzen so die Hände so an die Ohren hält oder um das Gesicht rum und der Mund zum Schrei ganz weit offen. Wisst ihr, dass das zu den am häufigsten reproduzierten Kunstwerken dieser Welt gehört? Das ist doch auch beachtlich, ne? Ein Schrei gehört zu den am meisten reproduzierten Kunstwerken dieser Welt. Das sagt doch was. Manchmal möchte man sich ja auch die Ohren zuhalten oder die Medien abschalten. Und jetzt kommt der Geist Gottes in der Offenbarung und von ihm wird gesagt, wer Ohren hat zu hören, der halte sich nicht die Ohren zu, sondern der höre, was der Geist sagt. Das ist ein Satz, der öfter in der Offenbarung fällt. Und der Geist sagt, komm. Und am Ende ist es ganz einfach, eine Zusage und eine Bitte. Kann man das glauben? Aber bevor ich noch einmal mit der Offenbarung dazu einlade, möchte ich auch noch erwähnen, dass noch anderes auf der Tagesordnung ist, das man nicht verschweigen darf. Nämlich der Zorn, die Tränen und die Verzweiflung. Ja, auch in der Offenbarung ist vom Zorn Gottes die Rede. Und man muss sich darüber verständigen, was das meint. Der Papst Gregor der Große hat einmal gesagt, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Seite geht oder zur Hand geht. Nochmal, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn der Vernunft dienstbar zur Hand geht. Also hier geht es nicht um die Wut, nicht um die Wutbürger, ja? Wut ist unkontrolliert, aber Zorn hat Energie. Und der Papst Gregor der Große, ich glaube im Mittelalter hat er gelebt, hat gesagt, den erhabenen Zorn ziehe man sich jedoch im schönsten Kleide an. Ja, der Zorn, der noch Nein sagen kann, Zorn als positive Antriebskraft gegen die Resignation in unserem Alltag, das kommt auch in der Offenbarung vor, auch als Zorn Gottes, der Protest. Ich bin auf der Suche nach einem Zorn, der den Anfechtungen der Maßlosigkeit, der Ziellosigkeit und ich-bezogen heißt, widersteht, damit wir nicht daran erschöpfen und ermüden. Und ich möchte zumindest mein Denken, auch wenn ich dies und das nicht tun kann, ich möchte mein Denken nicht an die Zumutungen gewöhnen lassen in dieser Welt. Dann lese ich von einem US-amerikanischen Zerstörer, modernste Tarnkappentechnik, 3,5 Milliarden Dollar. Ich möchte nicht denken, so ist es halt, naja, und? Nein, ich will die Ohnmacht in mir spüren, aber ich will auch den Zorn in mir spüren. Ich möchte nicht, dass ich mich damit abfinde, auch wenn es anstrengend ist. Ich kann nicht immer zornig sein. Aber ich möchte den Protest in mir spüren. Ich möchte auch das Gebet in mir spüren, das sich an meinen Gott wendet und sagt, eines Tages, mein Gott, wirst du dich gegen diese menschliche Zerstörungsintelligenz wehren und du wirst dieses Zeug alles vernichten. Amen. Ja, komm, Herr Jesu, das gehört auch dazu, der Zorn. Es ist ganzer Durst, der uns bewegt, wenn wir auf den Geist hören. Vers 17, und wer dürstet, der komme, und wer will, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst, ganzer Durst, nicht mehr mit den menschlichen Getränken zufrieden oder den Cocktails der faden Kompromisse, kein Kompromiss mehr. Und die Tränen werden zu einem Zeichen, Zeichen, dass wir den Widerspruch aushalten wollen zwischen dem, was wir sehen, und der Zerstörung und der Beleidigung des Lebens und den Versprechungen Gottes. Dass wir aushalten wollen die Qual der Fragen, sofern sie uns nicht verschlingen. Und die Tränen sollen Wunden und Schmerz offen halten, auf den Gott hin, der kommt. Tränen sind dann nicht mehr Tränen der Verzweiflung, sondern Tränen, die Gott bitten, komm. Steht in der Offenbarung, die Menschen, die kommen, Gott wird abwischen alle Tränen. Tränen der Hoffnung, Tränen, die auf ihn hin geweint werden. Tränen, die die Augen nicht blind machen für die Schönheit des Lebens, ja auch, aber die auch die Hoffnung auf das Reich Gottes nicht wegschwemmen. Die Dichterin Hilde Domin hat gedichtet, unsere Kissen sind nass von den Tränen verstörter Träume. Aber wieder steigt aus unseren leeren, hilflosen Händen die Taube auf. Das ist ein wunderschönes Gedicht. Voller Hoffnung, mitten im Alltag. Es zeigt, dass unter diesem Ruf kommen und diese Antwort komme bald, eine Spannung sich auftut und auch ausgehalten werden muss. Wieder steigt aus unseren leeren, hilflosen Händen die Taube auf. Da wird erinnert daran, wie Noah eine Taube aufsteigen lässt. Und die Taube kommt wieder zurück mit einem Zweig und zeigt, es ist vorüber. Die Sintflut ist vorüber, das Chaos ist vorüber. Und was Hilde Domin hier beschreibt, ist christliche Hoffnung. Unsere leeren, hilflosen Hände, aus denen steigt die Taube, die wiederkommt. Zeichen aus dem Reich Gottes. Komm, die unsere Hoffnung nährt. Was kommt bei uns an? 4 Wochen Adventszeit, was darf ankommen? Wenn du dieser Bitte oder diesem Ruf, komm, Herr Jesu, nachgehst und dieser Antwort, ich komme bald, was macht das mit dir? Bevor wir in 4 Tagen das Kommen Gottes feiern, ins Kleine, ins Unscheinbare, ins Ärmliche, ins Bethlehem. Es ist herausfordernd, das in sich zu tragen. Es hat auch mit Spannung zu tun und der Versuchung auch, zu widerstehen mit viel Licht und mit viel Tamtam, ja, diese Spannung irgendwie runterzuhalten. Doch die bleibt, bis er wiederkommt. Auch der Versuchung widerstehen mit weihnachtlichem Prunk, etwas vorwegnehmen zu wollen. Ja, manchmal hat man ja den Eindruck, wenn man die Weltgeschichte schaut, ne, mit was für einem Prunk soll vielleicht etwas vorweggenommen werden, worauf wir Christen warten. Er kommt, er ist gekommen. Und er kommt endgültig. Auf Gottes Weihnachten kann Gott nur selber antworten, nicht wir Menschen. Da können wir doch so viel Prunk machen. Auf Gottes Weihnacht, also auf sein Kommen, in diese Ärmlichkeit, in diese Welt hinein, kann nur er selber antworten, indem er sich ganz zeigt. Am Ende ist das Buch der Offenbarung ganz einfach. Am Ende ist die Bibel ganz einfach. Eine Zusage, eine Bitte. Nicht ein System oder sei es noch so vollkommen, nicht eine Fülle von Antworten und schienen sie uns noch so nötig. Am Ende eine Begegnung. Komm, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesu. Amen.